Willkommen zum BIP-Gespräch, dem Podcast des Bundes für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Ich bin Shir Hever, Geschäftsführer von BIP. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Ehem Ahmed aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unser heutiger Gast ist Iris Heffetz, die Vorsitzerin der jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten. Iris kommt aus Israel und arbeitet jetzt als Psychotherapeutin in Berlin. In ihrem Aktivismus geht es nicht nur um Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern, sondern auch gegen verschiedene Formen von Rassismus und Diskriminierung. Sie ist in Israel sehr bekannt für ihre Schriften gegen die Diskriminierung von Mizrachi-Juden, also Jüdinnen und Juden, die aus arabischen oder muslimischen Ländern stammen, durch die israelischen Behörden. Willkommen, Iris, und danke, dass du bei uns bist.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung und für die nette Einführung. Danke.
Also zum Anfang, kannst du, Iris, vielleicht etwas sagen, wann und warum hast du dich entschieden, in der palästinensischen Solidaritätsbewegung teilzunehmen?
Das war 2002, glaube ich, zum ersten Mal, als ich wirklich aktiv wurde. Das war in der Zeit der zweiten Intifada. Und ich hatte den Traum von Oslo eigentlich geglaubt, kann man so heute sagen. Und das war, glaube ich, das Ende meines Traums. Oder ich merkte zu dieser Zeit, dass mein Traum in Brüche geht und das Leben in Israel nicht wirklich möglich wird, wenn es so weitergeht. Und da war ich ein Teil von Frauen in Schwarz. In Israel, wir standen eine sehr kleine Gruppe von Frauen zwischen Tel Aviv und Jerusalem in einer Kreuzung, jeden Freitag um 1 Uhr. Ja, das war sozusagen der wirkliche Schritt, als ich aktiv wurde. Aber kurz danach habe ich auch Israel verlassen. Vielleicht war es 2001. 2002 habe ich Israel verlassen dann.
Aber in dieser Gruppe Frauen in Schwarz, also Palästinenserinnen können nicht wirklich teilnehmen, also mindestens nicht die Palästinenserinnen aus Westjordanland oder Gaza, also nur die israelische Staatsangehörigkeit haben. Und also wie konntest du dann Informationen kriegen über die Intifada, über was passiert, ohne mit palästinensischen Frauen zusammenzustehen in diesem Ort in Tel Aviv?
Also eigentlich habe ich die Informationen nicht von palästinensischen Frauen bekommen. Ich habe gesehen, was in Israel passiert ist und das war eigentlich meine Motivation, Israel auch zu verlassen und also erstmal mich zu engagieren ein bisschen. Aber meine Hauptaktivität hat angefangen, als ich in Berlin war. Und in Berlin habe ich zum ersten Mal Palästinenser getroffen, weil ich die besetzten Gebiete immer vermieden habe. Und wo ich wohnte, und in Israel im Allgemeinen, ist es ziemlich segregiert. Auf jeden Fall, wo ich wohnte, wenn man nicht in eine sozusagen gemischte Stadt wie Jerusalem oder Aqaba oder Ramla lebt, dann trifft man kaum Palästinenser. Ich komme ursprünglich aus Beersheba im Süden von Israel. Alle Palästinenser wurden schon vertrieben und es gab Spuren natürlich von denen, aber nach dem, was wir gelernt haben, waren das die Osmanen eigentlich. Also das Wort Palästinenser kam nie in meine Schulbücher, glaube ich. Es waren immer Araber.
Also dann natürlich kommt die Frage, warum in Berlin denn? Also du hast in Israel kaum über Palästinenserinnen und Palästinenser gehört. Sie waren vielleicht nur der Feind. Aber dann in Berlin, hattest du irgendwelche Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen oder andere Organisationen kennenzulernen?
Ja, natürlich wusste ich schon in Israel von den Palästinensern und die zweite Intifada war ziemlich klar. Ich war auch ein bisschen im The Association for Israeli Human Rights, Agudat Zkuyot HaEzrach. Ich weiß nicht, wie man das nennt.
Für bürgerliche Rechte. Ja,
die bürgerliche
die
Rechte.
Bürgerliche Rechte kann man
genau sagen. Und zu der Zeit war ich auch in einer kleinen Gruppe im Rahmen der ersten Intifada. aber eher so begleitend von Aktivisten, die zu der Zeit in Gaza mehr präsent waren. Und ich habe auch Informationen darüber bekommen, wie es in Gerichte, in militärische Gerichte in Gaza geht. Das klingt heute wie Science Fiction. Also damals war die Aktivität zum Beispiel, Palästinenser aus dem Gazastreifen zu helfen, deren zum Beispiel Ausweis von den Soldaten beschlagnahmt wurde. Ja? Oder es gab so eine Gruppe von Ärzte oder Medizinstudenten, die dort waren und ab und zu gesehen haben, dass es einen Palästinenser gibt, der verhaftet wurde und eigentlich geistig behindert ist. Und dann gab es eine Korrespondenz mit dem Militär dort, oder man saß dort als Beobachter in militärische Gerichte, um sozusagen ein Auge drauf zu werfen und die militärische Richter, wenn man sie so nennen kann, so zu zeigen, dass man sie beobachtet und nicht alles geht. Also das waren, also im Vergleich zu den Verbrechen von heute und die nachher gekommen sind, Lappalien, ehrlich gesagt.
Ja, also ich bin neugierig, wenn du dieses Leben in Israel beschreibst. Und ich war auch in dieser Zeit in Israel. Also die meisten Leute haben sich nicht für palästinensische Rechte engagiert und haben vielleicht eine Ahnung, aber natürlich kein Interesse, ob Palästinenser in der Checkpoints diskriminiert sind, Ausweisschlag genommen und so weiter. Und du hast in ein relativ kurzer Zeit während der zweiten Intifada entschieden, Israel zu verlassen. Und das war aber vielleicht nicht die Entscheidung aller deiner Freundinnen oder die Familie. Und also gab es etwas, das für dich entschieden war?
Also ich glaube, ein Ereignis war, dass eine der Frauen, die mit mir stand, in diese Frauen in Schwarz, sie kam aus einem Kibbutz und dann im Rahmen der zweiten Intifada wurde ihr Sohn, der ein Soldat war und in den besetzten Gebieten diente sozusagen, er wurde getötet von einem Palästinenser. Und wir waren auch bei der Beerdigung und bei der Beerdigung hat sie uns darum gebeten, Aufkleber, solche Sticker von Frauen in Schwarz zu tragen bei der Beerdigung. Und ich dachte, was ist das für eine verrückte Welt? Also ich will es gar nicht, dass meine Kinder zur Armee gehen. Und ich bin auch nicht so gespalten, dass ich denke, ich stehe hier in Frauen in Schwarz und mein Sohn geht zur Armee zum Beispiel. Also das war unmöglich für mich. Und ich dachte auch, also dass man gar nicht wirklich trauern kann. Das ist so eine schreckliche Situation, die Mutter steht jeden Freitag und denkt, eigentlich sollen die Soldaten, die israelischen Soldaten von dort abgezogen werden und dürfen eigentlich gar nicht dort sein und ihr Sohn ist da. Das war ein Ereignis. Dazu kam auch, dass es gab diesen Massaker in Jenin von der israelischen Armee und ich habe gesehen auch, wie damit umgegangen wurde. Das war zur Zeit von Pessach, also jüdischer Ostern. Und nachdem die Kinder zurückgekommen sind zur Schule, wurden sie von den Lehrer und Lehrerinnen, die sehr nett waren auch, wirklich gebrainwashed, konnte man sagen. Es gab natürlich, wie es in Israel ist, es gibt so der Generalsekretär von der Erziehungsministerium, verteilt sozusagen die formelle Position von Israel und das wurde den Kindern beigebracht. Es zog sich so weiter, dass sie wirklich mit so viel Propaganda bombardiert wurden auch. Also ich dachte, wenn wir hier bleiben, dann gehen sie natürlich zur Armee. Also sie wollen nicht anders sein. Und ich versuchte auch aktiv in der Schule zu sein und zu sagen, naja, also so ein Ausflug geht gerade nicht bei den Ausgrabungen von dem Klagewand zum Beispiel. Das war der Auslöser von dieser zweiten Intifada. Und dann wurde ich immer als die Verrückte und die Nicht-Normale gesehen. Und ich konnte es nicht wirklich ertragen. In Berlin oder in Deutschland ist es ziemlich Mainstream zu sagen, dass ich nicht will, dass mein Kind zur Armee geht. zum Beispiel. In Israel bin ich eine Verräterin. Das war, glaube ich, für mich eine große Erleichterung. Und das hat auch ermöglicht, für mich auf jeden Fall, aktiver zu sein.
Also das ist ein interessanter Punkt. Also du kommst nach Berlin und du bist jetzt befreit von der Angst, dass die Kinder in der Armee gehen müssen. Und dann hast du noch kein persönlicher Grund vielleicht, in der politischen Aktivismus teilzunehmen. Also du kannst jetzt das alle hinter dich lassen und trotzdem wirst du weiter aktiv und sogar, du sagst, mehr aktiv als vorher.
Ja. Ja, ich war auch befreit von der Angst, ausgegrenzt zu werden in Israel zum Beispiel oder meine Arbeit zu verlieren. Hätte ich im Rahmen meiner Arbeit oder am Arbeitsplatz darüber gesprochen, wie ich das auch in der Schule meine Kinder versucht habe, dann hätte ich meine Arbeit verlieren können. Diesen Druck gab es nicht mehr, als ich in Berlin war. Und natürlich war ich mit Israel noch verbunden und ich wusste nicht, dass ich jetzt Israel verlasse oder dass ich migriere. Also es war erstmal so ein Versuch und ein Jahr und dann wurde es gab dann den Golfkrieg, dann wurde es zu 2 Jahren, dann wurde die Mauer gebaut und dann bin ich geblieben. Aber das war auch nicht sicher, dass meine Kinder nicht zur Armee gehen. Also sie waren immer noch armeepflichtig, auch als wir hier waren. Und ich glaube, ein Teil der Verweigerung, zur Armee zu gehen, liegt auch daran, dass ich so aktiv war, dass sie das auch zu Hause gesehen haben. Und trotz Verführung, und man muss es ja so sagen, weil für Jungs ist auf jeden Fall eine Verführung, diese Macho zu spielen. Also trotz dieser Verführung zur Armee zu gehen, ist es nach einem langen Kampf, zwar auch nicht so leicht, mir gelungen, sage ich es mal so.
Ja, also das spricht vielleicht über die Tatsache, dass auch wenn man Israel verlässt, dann kann man nicht so einfach die Verantwortung verlassen. Das kommt manchmal mit.
Ja. Und die Schuld und auch später auch Scham, als ich gesehen habe 2008, 2009, das war für mich, glaube ich, der Point of No Return, gegossene Blei sozusagen, diesen Angriff, schrecklichen Angriff auf dem Gazastreifen. Da kam auch viel Scham dazu.
Ja. Also dieser Angriff, sogenannte gegossene Blei-Angriff und auch später 2014 kam sogar ein schlimmer Angriff, die Protective Edge. Und diese zwei Gaza-Kriege für viele Menschen vor allem für Juden aus Israel, Jüdinnen und Juden aus Israel, die in Berlin oder in Deutschland leben, war ein Bruchpunkt mit ihrer eigenen Familie. Also das war ein vielleicht großes Missverständnis. Wie können die Israelis nicht sehen, was wir von Deutschland sehen können? Wie können die ausmigrierenden Israelis so unloyal sein zu israelischem Nationalismus und so weiter? Und hast du das auch gefühlt?
Ja, zu der Zeit, also eigentlich 2008, das war für mich auch eine Zäsur, weil ich zu Hause saß und ich habe gesehen, wie die jüdische Gemeinde in Berlin Anzeige veröffentlicht hat. In der FAZ, glaube ich, war das, eine Süddeutsche Zeitung, Entschuldigung. Aber vielleicht war es auch in der FAZ, eine Unterstützung von Israel. Und ich habe auch gehört von anderen, die hier zur Synagoge gehen, dass es auch im Rahmen der Gebets am Freitag wurde auch gegen einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Hamas gepredigt von dem Rabbiner dort, was eigentlich gar nicht dazu gehört, zum Freitagsgebet und auch ein Predigt gehört nicht zum Judentum. Und dann wurde ich wirklich wütend, glaube ich, und unruhig. Und mir wurde also die Idee sozusagen beigebracht, dass wir auch so eine Anzeige erstatten sollen in der Zeitung. Ich habe gesagt, also wir haben kein Geld, wieso können wir sowas machen? Und dann haben wir ein bisschen Vorschub geleistet mit eigenem Geld und eine Anzeige gegen diesen Angriff von Juden, die in Deutschland leben. Und wir haben auch darum gebeten von anderen Menschen, dass sie uns helfen, diese Anzeige zu finanzieren. Ich habe vielleicht so 10 Mails auch geschickt an meinen Verteiler. Und ich war zu der Zeit Studentin. Also jede 3 Minuten habe ich eine Mail bekommen von irgendjemandem in Deutschland, der diese Mail bekommen hat und 25 Euro gespendet hat. Und dann habe ich gesehen, dass es so viel Unterstützung gibt in der Zivilgesellschaft hier in Deutschland. Man hat so lange gewartet, dass endlich mal jemand, also Juden, etwas dagegen sagen. Und so kam diese Anzeige zustande. Und wir waren, also die jüdische Stimme existierte schon. Und wir haben das als die jüdische Stimme gemacht, aber mit persönlichen Namen von Juden, die in Deutschland leben. Die meisten davon sind Israelis. Und langsam hatte ich das Gefühl, ja, so wir werden mehr gehört und wurden aktiver und mehr bekannt. Es gab auch ein großes Bedürfnis von vielen Israelis auf die Straße zu gehen. Wir haben uns auch auf der Straße getroffen. Also Menschen, die nie wirklich so politisch waren und so, aber sie könnten gar nicht hier in Berlin ruhig sitzen und sehen, was da los ist, ohne etwas zu sagen. Und das wiederholte sich auch 2011. Es gab noch einen Überfall damals und 2014 natürlich. Und da gab es immer auch Wellen von Israelis, die nach Berlin ausgewandert sind. Also das ist sozusagen ein Witz unter uns. Ja, also es gibt Leute, die Alten wirklich 82 mit dem Libanonkrieg gekommen sind. Dann gab es auch noch eine Welle mit der zweiten Intifada und jeden solcher Gazakrieg oder Libanonkrieg 2006 kam eine andere Welle von Israelis, die das Gefühl hatten, also es kann nicht so weitergehen, wir machen es nicht mehr mit.
فلسطيني فلسطيني أنا سوري
Ja, das, also hier kommt natürlich, was ich wusste, dass es kommt, aber man muss natürlich angemessene Offenlegung sagen. Also ich bin auch Vorstandmitglied in der jüdischen Stimme. Und wenn du wir sagst, dann ich hoffe, das bin ich auch ein bisschen in diese Gruppe inklusiv.
Ja.
Obwohl ich bin relativ neu in Deutschland und kam nach dem Freedom Flotilla 2010.
Okay.
Das war die, also jeder hat seine Generation, also das genau. Mit einem Krieg verbunden ist. Und für mich war das die israelische Angriff an die Mavi Marmara und andere Schiffe und die Tötung von 10 Menschenrechtsaktivisten.
Ja.
Also, aber jetzt hast du erwähnt, die jüdische Gemeinde in Berlin, die Pro-Krieg, Pro-Israel-Gemeinde, auch in der Synagoge. Und ich wollte sehr dich fragen, ob du vielleicht uns ein bisschen erzählen kannst über deine Gerichtsverfahren mit diesen Leuten und was ist dort passiert.
Ja, also ich glaube, es war 2009. Also ich habe einen Artikel in der Taz veröffentlicht, nicht der erste Artikel, den ich veröffentlicht habe, aber der war provokativer. Und es ging um Kritik von Israel und von Deutschland natürlich. Also meine Adresse ist erstmal hier die deutsche Regierung und die deutsche Politik und mein Appell ist an die deutsche Gesellschaft. Also ich lebe nicht mehr in Israel. Und ich denke auch nicht, dass man in Israel so viel ändern kann von innen. Das war auch ein Mitgrund sozusagen, Israel zu verlassen, weil ich glaube, dass die israelische Gesellschaft zu schwach davor ist und die Kräfte, die etwas ändern könnten, werden immer und immer kleiner und es braucht auch eine Änderung, also auf jeden Fall eine große Hilfe vom Außen. Und ich habe einen Artikel geschrieben über die Art und Weise, den Holocaust in Israel und auch in Deutschland zu erinnern. Also heute ist es mir sozusagen erlaubt, darüber zu sprechen. Also Michael Bodemann, der Soziologe, sprach von einem Erinnerungstheater. Das war in Israel auch eigentlich normal, sowas zu schreiben. In Deutschland war es zu der Zeit ein Tabu, darüber zu sprechen. Das ist eigentlich, es geht hier um irgendeine Performance, in dem für Israel der Holocaust instrumentalisiert wird, wie wir Israelis wissen. Also das ist nichts Neues, aber in Deutschland sowas zu sagen, da war die jüdische Gemeinde sehr pikiert oder irritiert davon. Ich glaube auch, weil sie viel paranoider sind und Angst haben, was werden die Deutschen denken, wenn es so ist. Also man muss die Erinnerung verteidigen. Es darf kein schlechtes Wort über Juden oder über Israel gesagt werden. Als Israelis kennen wir das anders. Ja, also ich spreche auch für dich, aber du kannst mich auch natürlich korrigieren, wenn es nicht so ist. Aber auf jeden Fall, für mich war das so, dass ich nicht mit einem Bewusstsein aufgewachsen bin, dass ich zu einer Minderheit gehöre. Obwohl als Juden gehören wir natürlich zu einer Minderheit im Nahen Osten und mittlerweile auch zwischen dem Jordantal und dem Mittelmeer, aber immerhin, also das ist, sage ich mal, so 50-50. Und ich dachte nie sozusagen, also mein Adressat war nie sozusagen der Nazi-Deutscher, der jetzt sozusagen mit Messer kommt, weil er meinen Artikel gelesen hat, sondern ich dachte, also ich spreche mit der Zivilgesellschaft hier, weil der Holocaust ist nicht sozusagen ein Besitz, weder von den Deutschen noch von den Juden oder von Israel vor allem. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wenn man nie wieder sagt, dann bedeutet es nie wieder für alle und nicht nie wieder für Juden. Wenn man so denkt, dann glaube ich, hat man, kann es wirklich so sagen, nichts verstanden. Und dieser Artikel, wie gesagt, war für die jüdische Gemeinde ein No-Go. Und der Beauftragte damals, der damalige Beauftragte gegen Antisemitismus von der jüdischen Gemeinde, ging in die Taz-Redaktion und hat gesagt, dass sowas gar nicht geht und sie dürfen es nicht nochmal machen und so weiter. Und wurde wahrscheinlich, wenn ich, so habe ich das gehört, also die Antwort zurückgeschickt, das ist eine Redaktionsentscheidung und sie haben ihre Freiheit, das zu entscheiden, was sie machen. Deshalb wurde später eine Veranstaltung organisiert in der damaligen große Synagoge von Berlin, die bis zu dem Pogromnacht 38 auch aktiv war. Heute gibt es nur in der Kuppel eine kleine Synagoge, die nicht mehr aktiv ist. Und das ist Zentrum Judaicum heute. Und es wurde eine Veranstaltung organisiert mit der Presse sozusagen, mit dem Titel von meinem Artikel und Frage, wurde die rote Linie zu Antisemitismus überschritten oder sowas in diese Richtung. Und da war die Taz-Redakteurin auch, sie wurde auch dahin eingeladen. Ich glaube, es gab auch jemand vom Axel Springer Verlag. Natürlich, das ist für die Taz ein rotes Tuch. Ich glaube, das war der Herausgeber von der Welt. Es gab jemand, ich glaube, der Chefredakteur vom Tagesspiegel. Und moderiert wurde es auch von jemandem, der mit Henrik Broder zu der Zeit gearbeitet hat, glaube ich. Und mehrere Journalisten haben angerufen und gefragt, wieso wurde ich nicht eingeladen, wenn es um meinen Artikel geht. Und sie haben gesagt, sie werden mich nicht einladen. Genauso werden sie auch kein NPD-Mitglied einladen. Und so hat es angefangen und bei der Begrüßung, das Grußwort von Lala Suskin, damals die Vorsitzende zu der Gemeinde in Berlin, hat sie mir eine antisemitische Zitat untergeschoben, was ich nie gesagt habe natürlich. Das war sie bekam von einem Vortrag, in dem ich war in Bremen, Sie bekam eine Zusammenfassung von zwei Antideutschen, die da waren und Fragen gestellt haben zu BDS, zu Boykott. Ich sprach von einer Aktion, oder Aktion kann man gar nicht sagen, also eine Reaktion eher. Ich glaube, es war in der Türkei damals gegen eine israelische Mannschaft. Ich glaube, es war zur Zeit im Gaza-Krieg und sie wurden ausgebuht und vielleicht sind sie nicht mal getreten. Also ich glaube nicht, dass sie auf dem Spielplatz waren, aber ich weiß es nicht mehr genau. Und ich wurde dazu gefragt und es war sehr tendenziösen Fragen und sie wollten von mir hören, dass ich davor bin, dass Juden boykottiert werden. Und ich habe gesagt, es geht gar nicht darum, ob sie Juden sind oder nicht. Das ist eine israelische Mannschaft. Ich habe keine Ahnung auch, ob die Spieler Juden, Muslimen oder Drusen. Auf jeden Fall haben sie ein Protokoll an Lala Süskind geschickt mit so ein Zitat, dass ich gegen Juden bin. Und sie hat mich auch, sie hat das auch zitiert und meinte, es ist eine Frau, die sowas sagt, würden wir nie einladen, sie ist Anti-Judin und so weiter. Und deshalb habe ich eine Unterlassungserklärung gefordert. Und die Richterin war ziemlich überzeugt. Also dieser Vortrag wurde aufgenommen, aber sie wollte nicht mal die Aufnahme hören. Sie hat schon gehört, was ich gesagt habe, ein bisschen auch in dem Protokoll von den Antideutschen hat sie gesagt, das ist so differenziert, das passt irgendwie nicht, wir müssen es gar nicht hören. Und die Gegenseite, der war es auch nicht dringend, dass wir den Vortrag hören. Und dieses Protokoll war lächerlich. Also da konnte man sehen, dass die Antideutschen keine Ahnung von Israel haben. Also sie haben mich zitiert, als ob ich gesagt hätte, dass meine Mutter, also ihre Sprache ist israelisch. Also weder Hebräisch noch Hybrid, also Israelisch gibt es nicht als eine Sprache. Also da, ja, also sie hatten keine Ahnung im Grunde genommen. Und deshalb habe ich auch ziemlich leicht gewonnen in diesem Gericht. Und sie musste mir eine Unterlassungserklärung geben, dass sie es nicht mehr behauptet und sagt.
Das ist sehr wichtig für unsere HörerInnen zu hören, natürlich, dass man kann sich verteidigen, aber vielleicht kannst du sehr kurz sagen, was sind Antideutsche? Ich bin nicht ganz sicher, dass alle unsere HörerInnen das Begriff kennen.
Ja, also das ist eine Gruppe, die sich von der Antifa abgespalten hat und ursprünglich eine sehr wichtige Arbeit geleistet hat gegen Neonazis oder Nazis in Brandenburg, in Ostdeutschland, in viele Orte. Und da sie Anarchisten sind, glauben sie, dass Staaten gar nicht existieren sollen. Aber Israel ist eine Ausnahme. Also erstmal sollen sich alle Staaten auflösen und Israel soll am Ende dazu kommen, weil die Deutschen eine besondere Schuld haben für Israel. Und im Laufe der Zeit wurden sie mehr und mehr rechts, nach rechts gedriftet über die Identifikation mit Israel. Also eigentlich alles, was Israel tut und macht, ist super und gut. Sie sind auch die neue Israelis und Juden. Als ich nach Deutschland kam, weiß ich noch zum Beispiel, als ich vorgetragen habe, zum Beispiel in Leipzig, das ist einer der Hochburger von Antideutschen in Deutschland, da zum Beispiel standen sie auf und sind gegangen. Also sie haben sich nie getraut, also eine Frage zu stellen oder es gab immer noch so irgendeinen Respekt, ein Jude oder ein Israeli gegenüber. Mittlerweile ist es gar nicht so, also sie stören, wenn ich sie treffe, normalerweise habe ich das Gefühl, ich spreche mit jemandem, der bei mir in der Armee war. Ich war bei der Erziehungseinheit und uns wurde Propaganda wirklich beigebracht, wie man sozusagen spricht und die israelische Position darstellt. Und sie sprechen, also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so 30 Jahre jünger ungefähr und höre den gleichen Zeug sozusagen, was ich damals auch gehört habe, was mir beigebracht wurde. Und mittlerweile haben sie uns auch, glaube ich, geerbt. Also sie sind die neue Juden. Sie wissen es besser, sie sind eigentlich Israelis und sie verteidigen Israel, als ob sie dort gelebt hätten. Ich glaube, also wenn ich darüber psychoanalytisch auch denke, das ist auch etwas so Kannibalistisches. Und dadurch also vermeiden sie, glaube ich, auch ihr Schuld und also Gefühle von Verlust. Also diesen Respekt, was am Anfang war, wurde dadurch ersetzt, dass sie eigentlich die bessere Juden sind. Und wenn sie mit israelischen Flaggen sich also schlafen gehen, dann haben sie es sowieso besser. Im Grunde genommen, das sind nationalistische Tendenzen mit der Illusion, also sie sind Nationalisten mit der Illusion, dass sie sozusagen auf dem linken Spektrum eher stehen, aber eigentlich sind es rechte Nationalisten. Im Laufe der Zeit sind sie auch sehr pro-amerikanisch geworden, weil Israel mit den USA, also USA meine ich, verbunden ist. Ja, das sind die Antideutschen.
Ja, also leider ist unsere Zeit ein bisschen knapp, aber ich wollte dir trotzdem eine letzte Frage stellen, und zwar über die Verbindung zwischen dem Aktivismus wegen Mizrachim, also Judinnen und Juden aus arabischen oder muslimischen Ländern oder Herkunft auf diese Ländern und gleiche Rechte für diese Gruppe und der Kampf über gleiche Rechte für Palästinenserinnen.
Also es gibt einen klaren Zusammenhang, wenn man zum Beispiel die koloniale Natur von Israel betrachtet. Mizrachi-Juden wurden und werden bis heute sehr diskriminiert in Israel und sie werden auch rassistisch angegriffen. Dazu kommen auch mittlerweile äthiopische Juden und auch andere, die aus afrikanischen Ländern kommen, Flüchtlinge oder geflüchtete Menschen. Und sie werden, also die Mizrachis gehören eigentlich, also sie sind, die meisten von denen sind Araber. Und sie wurden nach Israel gebracht, weil es ja keine anderen Juden gab. Und in dem Zusammenhang sind sie bis heute diskriminiert und stellen eigentlich, wenn man Israel betrachtet, dann stellen sie die Mehrheit in Israel, Araber. Oder in dem großen Territorium.
Mehrheit unter Juden?
Nicht Mehrheit unter Juden, sondern wenn man zum Beispiel alle Araber zählt, die zwischen dem Jordantal und dem Mittelmeer leben, dann gibt es also Araber, Christen, Juden und Muslimen sind die Mehrheit. Die Weißen, also auf jeden Fall in Israel oder in Palästina wurden sie weiß, aber in Deutschland sind die Juden nicht weiß. Aber in Israel, die europäischen Juden gelten als weiß und sie sind die Minderheit letztendlich. Also man könnte auch sagen, auch in Israel selbst sind die Araber vielleicht auch eine Mehrheit, weil es gibt 20% Palästinenser, 40% ungefähr Ashkenazis und 40% Mizrachi. Und natürlich mussten die Ashkenazis sozusagen Keil zwischen den verschiedenen Arten von Araber stecken. Und das wurde auch durch diese Diskriminierung, die bis heute zu sehen ist. Also in der israelischen Akademie zum Beispiel sind die Mizrachis unterrepräsentiert, genauso wie die Palästinenser. Oder im Gericht oder in allen Machtinstitutionen, auch in der Medizin, also einen Studienplatz zu bekommen oder ein Abitur erstmal zu haben, ist normalerweise ein Ashkenazi-Luxus, sage ich es mal so. Und deshalb gibt es einen großen Zusammenhang zwischen beiden Diskriminierungen. Sowohl die Mizrachis wurden diskriminiert, weil sie Araber sind, obwohl sie Juden sind, könnte man auch so sagen. Und deshalb war es für mich ziemlich klar, auch im Rahmen der Entdeckung meiner eigenen Geschichte, dass es einen Zusammenhang gibt, dass meine Familie so unterdrückt wurde, weil sie Araber sind. Und auch in dieser Hinsicht, also ist der Umzug nach Berlin eine große Befreiung. Also hier ist es für mich auf jeden Fall, also ich fühle mich nicht, als ob ich zu einer zweiten Klasse Staatsbürgerin gemacht wurde, dadurch, dass ich Mizrahi-Wurzel habe, was in Israel schon der Fall war oder wäre, hätte ich zum Beispiel auch in einen arabischen Nachname, was ich zum Glück nicht habe.
Obwohl, das ist ein bisschen ironisch, auf Hebräisch, die Bedeutung des Wort Ashkenazi ist deutsch eigentlich. Und jetzt bist du Ashkenazi. Oder? Ja.
Ja, also es ist auch, also es gibt so viele ironische Sachen. Also zum Beispiel in Israel sind fast alle Putzfrauen, vielleicht heute machen es mehr Männer aus dem Sudan und Eritrea, die geflüchtet sind. Aber als ich jung war, waren alle Putzfrauen, waren jemenitische Frauen oder marokkanische Frauen. Ja? Und hier zum Beispiel in Berlin, eine Putzfrau kommt aus Polen oder Kroatien oder Moldawien. Also das ist umgekehrt sozusagen. Ja? So was hier als weiß betrachtet wird, wird in Israel nicht als weiß betrachtet und so und umgekehrt.
Ja, man muss erwähnen, weil du hast das jetzt beigebracht, dass vor kurzem hat die israelische Regierung entschieden, die jüdische Gemeinde in Uganda nicht anzuerkennen und nicht zu emigrieren nach Israel zu erlauben, weil sie schwarz eigentlich sind. Eigentlich. Also es gibt diese Behauptung, Stadt Israel, Stadt für...
Wo war es auch mit der äthiopischen Juden? Und auch nachdem ihnen erlaubt wurde, nach Israel zu kommen, wurden sie gezwungen, sich zu konvertieren, zum Judentum zu konvertieren. Obwohl kurz danach zum Beispiel oder auch vorher kamen mehr als 1 Million Migranten aus dem ehemaligen Sowjetunion und ein Drittel davon war nicht Juden und sind nicht Juden, immer noch. Und keiner von denen wurde gezwungen, sich zu konvertieren, zum Judentum zu konvertieren. Sie wurden nach Israel, ich würde sagen, importiert, natürlich mit Gänsefüßchen, weil sie weiß sind, obwohl sie in den ehemaligen Sowjetunion gar nicht als weiß galten. Ja? Aber in Israel waren sie eine Verstärkung der Ashkenazi-Population oder Bevölkerung. Und es gibt natürlich einen demografischen Krieg in Israel.
Bitte? Ja. Aus palästinensischer Sicht gibt es vielleicht einen Widerspruch hier. Also warum sollen mehr jüdische Gruppen nach Israel migrieren? Also um die jüdische Mehrheit wirklich mehr existiert, aber das ist Teil der Politik der israelischen Regierung, mehr Juden zu importieren, damit Palästinenser die Minderheit werden. Und wenn man kämpft für die gleichen Rechte von Mizrahi-Juden, und das ist auch die Juden aus Äthiopien oder aus Uganda, dann sieht das ein bisschen wie ein Schritt gegen die Palästinenser eigentlich.
Ja, es ist mehr als ein bisschen. Das ist ein Schritt gegen den Palästinenser und das ist auf Kosten der Palästinenser. Also die Mizrahi-Juden haben ihren sozialen Aufstieg erlebt 1967 nach der Besatzung von den Westjordanland und Gaza. Dann wurden sie ersetzt als Arbeiter durch die Palästinenser von dort. Für Juden aus dem Sowjetunion war es auch so, dass sie so sozialisiert wurden, so wird man auch in Israel, so wird man Israeli. Das ist eine Art von Sozialisierung, wie man zum Beispiel Amerikaner wird man, wenn man jede 2 Jahre ein neues Auto kauft. In Israel wird man Israeli, indem man Araber hasst. Und das wurde denen auch beigebracht in Ulpans zum Beispiel, also in den Schulen, wo sie Hebräisch gelernt haben. Das kam auch mit diesem Gedanken gut oder Gedanken schlecht, kann man es eher sagen. Und natürlich wurden sie auch zu verschiedenen Siedlungen gebracht und zwar auf Kosten der Palästinenser. Aber das gilt für alle. Also jeder von uns, fast jeder von uns, der in Israel lebt, also es gibt auch solche, die dort lebten. Die Familie meines Vaters zum Beispiel war in Palästina ansässig. Mein Vater spricht Arabisch, Palästinensisch. Aber das ist eine sehr kleine Minderheit. Die meisten von uns, die in Israel leben, das ist auf Kosten der Palästinenser. Das ist unvermeidbar. Also ich weiß nicht, wie es anders gehen kann überhaupt. Vielleicht hast du eine Idee.
Ja, yes, also das war sehr interessant, mit dir zu sprechen. Wir haben noch viel mehr zu besprechen und vielleicht machen wir das bei einem zukünftigen Gespräch. Also danke sehr, Iris, für deine Zeit.
Gerne.
Und das war unser Gespräch für heute, liebe HörerInnen. Sie sind herzlich eingeladen, unseren wöchentlichen Blog BIP aktuell zu abonnieren, unsere Facebook-Seite und Twitter-Konto. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Eham Ahmad aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unsere Webseite ist bip-jetzt.de. Wenn Sie BIP mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie Podcast in der Verwendungszweck schreiben, um uns wissen zu lassen, dass Sie den Podcast unterstützen und mehr solcher Gespräche hören möchten. Auf Wiederhören!
Oh, ya Saadi, Falastini, ah, 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 ah.